Da bin ich nun 13 Jahre zur Schule gegangen und habe erst vor 3 Tagen gelernt, wie großartig Wasser ist. Es gibt keinen Stoff auf dieser Welt, der so alltäglich ist wie Wasser. Es gibt keinen Stoff auf dieser Erde, der so häufig vorkommt. Es gibt keinen Stoff auf dieser Erde, der so rätselhaft ist wie Wasser. Stellt euch einen Bumerang vor, so ein Winkel, den kann man werfen und dann kommt er zurück, wenn man es richtig macht. In der Ecke müsst ihr euch das Sauerstoffatom vorstellen, also im Winkel. Und an den Enden des Bumerangs sind 2 Wasserstoffatome. So sieht das Wassermolekül aus, H2O. Und das Besondere an diesem Winkel ist, der kann sich mit vielen anderen Winkeln zusammenlagern zu riesigen Haufen von Molekülen. Und das Wasser hat die einzigartige Eigenschaft, dass es in einem bestimmten Temperaturbereich von minus 4 Grad am schwersten ist. Alle anderen Stoffe dieser Welt werden je schwerer und je dichter, je kälter es wird. Aber Wasser wird, wenn es gefroren ist, leichter. Und darum schwimmen die Eisberge. Würde sich das Wasser wie alle anderen Stoffe verhalten, würde das Eis nach unten auf den Meeresgrund sinken. Und die Ozeane und Meere würden vereisen, es gäbe auf dieser Welt kein Leben. Wasser hat auch noch die Eigenschaft, dass es Tropfen bildet. Und mit diesen kleinen Wassertropfen wird die ganze Natur bestäubt, befeuchtet und ohne Wassertropfen gäbe es kein Leben. Ursache dafür ist die Oberflächenspannung des Wassers. Und deshalb können Insekten darauf laufen. Es gibt ein Insekt, das heißt Wasserläufer. Es geht darauf spazieren. Und dann hat das Wasser die Eigenschaft, dass es Wärme aufnehmen kann. Sein Wärmespeicher. Wir würden alle vollkommen vertrocknen wie die Backpflaumen im Backofen, wenn das Wasser nicht die Eigenschaft hätte, Wärme zu speichern. Es gibt keinen genialeren Stoff als Wasser. Es geht heute um das Lebenswasser. Gott hat einen einzigen Stoff in diese Schöpfung gegeben als H2O und es gibt nur einen einzigen Stoff für die zukünftige Welt und das ewige Leben, das ist das Lebenswasser von Jesus Christus. Und darum geht es heute über das Wasser. Ich lese uns den Predigtext vor. Den findet ihr in euren Bibeln im Johannesevangelium, im Kapitel 4, Johannes 4. Da wollen wir uns die ersten 14 Verse angucken. Dort heißt es: Da nun der Herr inne wurde, das vor die Pharisäer gekommen war, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte den Johannes, obwohl Jesus selber nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er das Land Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kam er in eine Stadt Samarias, die heißt Sichar, nahe bei dem Grundstück, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber daselbst Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich auf den Brunnen und es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Spricht zu ihm die samaritische Frau: Wie bittest du, von mir zu trinken, obwohl du doch ein Jude bist und ich eine samaritanische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkannt hättest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, du hättest ihn gebeten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfst, und der Brunnen ist doch tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du denn mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegraben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und das Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht zu ihm die Frau: Herr, gib mir dieses Wasser. Den Weg, den Jesus geht, ist kein Zufall. Er musste durch Samaria. Und dieses Müssen ist ein göttliches Müssen. Das ist das gleiche Müssen, das wir im Lukas-Evangelium gelesen haben in der Bibelstunde. Also es heißt, es musste das Passahlamm geschlachtet werden. Es gibt ein göttliches Müssen. Und das ist ein Müssen, das sich aus Gottes Ratschluss und aus Gottes Plan für unser Leben ergibt. Manche Dinge in unserem Leben müssen sein. Die Reiseroute von Jesus ist kein blinder Zufall. Er muss durch Samaria. Wer wohnt in Samaria? Da wohnt eine Mischbevölkerung, die aus der Hälfte Juden und aus der Hälfte von den Völkern bestand, die aus der assyrischen Besiedlungspolitik sich ergab. Die Assyrer haben das gemacht wie Stalin. Die haben die Bevölkerungsgruppen deportiert, haben die Völker von einem Platz auf den anderen verschoben, um damit ihre Herrschaft zu sichern. So haben das die Assyrer schon gemacht. Und nun haben also in dem Kernland Israels, auf dem Gebirge Ephraim, auf einmal Assyrer gelebt, Babylonier, und die haben sich dann vermischt mit der dort restlichen jüdischen Bevölkerung. Und diese Mischung wurde von den Juden in Jerusalem verachtet. Die wollten mit den Leuten nichts zu tun haben. Die hatten sich ja vermischt. Die war nicht mehr sauer. Und jetzt muss Jesus auch zu diesen Mischlingen gehen. Warum? Weil auch diese verachteten Mischwesen, Mischlinge Gottes gute Nachricht hören sollen, dass er der Christus ist. Und im Gegensatz zu den Juden, zu den frommen zu der frommen Spuke in Jerusalem werden die Samaritaner Jesus annehmen und die Juden werden ihn verwerfen. Er kam in eine Stadt namens Sichar, nahe bei dem Grundstück, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Sichar ist eine Jahrtausende alte Stadt. Und es war die erste Station, die Abraham hatte, als er aus Haran ins Land Kanaan kam. Erinnert euch daran, in Sichar erscheint Gott dem Abraham in einem Traum und dann sagt er ihm, ich werde dich zu einem großen Volk machen, schau in den Himmel, kannst du die Sterne sehen? Nein, du kannst es nicht. So zahlreich werde ich deine Nachkommen machen. Und dann hat Abraham schon 2000 Jahre vorher in dem Ort Sichar Gott einen Altar gebaut. So alt ist dieser Ort. Und schon die alten Kanaanäer hatten da eine Orakeleiche. Bevor die Römer und Türken das Gebirge Ephraim abholzten, war das alles bewaldet mit Eichenwäldern. Da gab es eine Orakeleiche im Eichenhain von More und da war schon eine Kultstätte. Und genau an dieser Orakeleiche hat Abraham diesen Traum und baut einen Altar. Überhaupt ist diese Stadt Sichar dann sehr berühmt geworden, weil es die Hauptstadt des Nordreiches war. Und heute gibt es diese Stadt immer noch. Heute heißt die Stadt Nablus. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, es ist der arabische Name Nablus in der Westbank in dem Autonomiegebiet. Gibt es immer noch, das ist Sichar. Ganz hinfahren heute. Und natürlich ist es auch kein Zufall, dass Jesus hier Station macht, da wo die Söhne Jakobs einen Brunnen gebuddelt haben. Es ist die sechste Stunde, das heißt, es ist 12 Uhr mittags. Und im Orient ist es um 12 Uhr mittags heiß. Jesus ist auf der Reise. Und er ist einfach müde. Jesus ist müde. Er ist fertig. Er ist abgespannt. Er ist erschöpft. Und wir sehen darin, Jesus ist kein Supermann. Jesus ist ganz Mensch. Und wenn Jesus sagt, der Schüler ist nicht über seinem Lehrer, dann dürfen wir auch wissen und gelassen sein. Auch wir sind müde. Es gibt auch Zeiten in unserem Leben, da sind wir erschöpft, da sind wir abgespannt, da sind wir müde, da möchten wir was zu trinken, da brauchen wir Erfrischung. Es gibt manche Christen, die meinen, Christen müssten immer stark und vor Kraftstrotzen durch Leben gehen. Was für ein Quatsch. Wenn Jesus das nicht tat, dann wir doch erst recht nicht. Wer fordert das von uns? Niemand. Jesus war müde und er wollte was zu trinken haben. Und jetzt bittet Jesus diese Frau, die wahrscheinlich gerade in der Mittagsvorbereitung ist, beim Essen machen, gib mir zu trinken. Das ist ja ungewöhnlich, denn erstens ist ja diese Frau eine Samaritanerin. Sie gehört zu der verachteten Bevölkerungsgruppe der Samaritaner. Und zweitens ist sie ja eine Frau und es war zur damaligen Zeit gegen den Anstand, einfach eine unbekannte Frau anzuquatschen. Das ist heute manchmal noch genauso. Wenn man in der Disco ist oder in der Gastwirtschaft und quatscht da einfach eine Frau an, dann kommt das meistens nicht so gut an. Interessiert Jesus überhaupt nicht. Jesus setzt sich über die gesellschaftliche Konvention vollkommen hinweg. Ihn interessiert nicht die Tradition, ihn interessiert nicht, was die Frau vorher gemacht hat. Das ist alles kein Thema. Er setzt sich auch über den Anstand hinweg. Interessiert ihn auch nicht. Und dass das ungewöhnlich ist, sehen wir an der Reaktion der Frau. Sie sagt, sorry, also du sprichst mich hier an. Du weißt doch, ich bin eine von den Samaritern. Mit denen wollt ihr doch gar nichts zu tun haben. Die versteht es erstmal auch nicht. Und Jesus schaut ja in das Herz dieser Frau. Und jetzt sagt er nicht, also bevor wir jetzt das Gespräch führen können, müssen wir erstmal deine Vergangenheit aufbereiten oder aufarbeiten. Oder bevor du mich erkennen kannst oder bevor du verstehen kannst, wer überhaupt mit dir spricht, müssen wir erstmal eine Familienaufstellung machen. Die Seelsorge Jesu lässt die Vergangenheit vollkommen außer Betracht. Interessiert ihn überhaupt nicht. Die moderne Psychologie poolt ja immer in der Vergangenheit rum. Jesu Seelsorge geht anders. Jesu Seelsorge guckt nur nach vorne. Und dann heißt es hier, wenn du erkannt hättest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Ja, darauf kommt es an, dass wir erkennen, wer Jesus ist. Das ist wichtig, dass wir wissen, mit wem wir es mit Jesus zu tun haben. Und wenn wir erkennen, wer Jesus ist, dann wird das automatisch die Folge haben, dass wir ihn bitten, gib mir. Zum ersten Mal kommt im Vers 10 das Wort lebendiges Wasser vor. Das ist ein spezieller Ausdruck, den wir nur bei Johannes finden. Und auch in diesem Gespräch. Und dieses lebendige Wasser ist der Schlüsselbegriff des ganzen Abschnittes. Wir verstehen das leichter, wenn wir die Bedeutung von Wasser für diese Schöpfung begreifen. Nur bei Jesus gibt es das Wasser zum ewigen Leben. Und nun hat die Frau noch nicht ganz verstanden, worum es tatsächlich geht. Und das zeigt sich ja in diesen zwei Fragen. Bist du denn mehr als unser Vater Jakob? Und dann fragt sie ja, wo hast du denn das lebendige Wasser her? Sie stellt also jetzt Jesus ihre Fragen. Stellst du Jesus deine Fragen? Es ist eine Menge, was uns unklar ist in unserem Leben. Es gibt eine Menge, was uns unklar ist in der Bibel. Es ist eine Menge, was wir nicht verstehen. Aber stellen wir unsere Fragen an Jesus. Er hört sich das an. Und auch wieder ist die Vergangenheit dieser Frau, ihre gescheiterten Ehen, ihre schräge Biografie, ihre ganze Vergangenheit ist wieder überhaupt kein Thema. Das zählt für Jesus überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass die Frau jetzt begreift, wen sie da denn vor sich hat, wer er denn ist. Nur das ist wichtig. Und dann spricht Jesus zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. In diesen zwei Versen kommt fünfmal die Zeitform Zukunft vor. Ich werde, er wird, ich werde, ich werde, ich werde. Es ist nur Zukunft, was zählt, nicht die Vergangenheit. Und dann spricht er von dem lebendigen Wasser, und dieses lebendige Wasser kommt schon im Alten Testament vor. Und zwar beim Propheten Jeremia. Da sagt Gott oder lässt ausrichten durch den Propheten Jeremia: Mich, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen sie. Und Jesus möchte diesen Zustand in unserem Leben, diese Dürre, diesen Durst, dieses innerliche Vertrocknen, dieses Ausdürren, diesen Zustand möchte Jesus in unserem Leben beenden. Und die Offenbarung enthält dreimal das Wort vom lebendigen Wasser. Und auch die Losung für dieses ganze Jahr heißt ja: Wer Durst hat und wer kommt, dem gebe ich dieses Wasser. Jesus will uns das Wasser geben. Und er ist der Einzige, der das kann. Dieses Gespräch, was wir vor uns haben, ist das längste Gespräch, das in dem ganzen Neuen Testament steht. Ein Kapitel vorher hat Jesus ja das Gespräch mit dem Nikodemus geführt über die Wiedergeburt. Das ist um 20% kürzer als das Gespräch, was Jesus jetzt mit dieser Frau führt. Das ist das wichtigste Gespräch im ganzen Neuen Testament. Die Frage für unser Leben ist nicht, was hinter uns liegt. Die Frage für unser Leben ist, ob ich mir das geben lasse, was mir ewiges Leben verschafft. Die Frage meines Lebens ist, ob ich das haben will, was Jesus mir anbietet. Oder ob ich sage: Nee, interessiert mich nicht. Bald für dich brauche ich nicht. Wir sind oft so, dass wir zu Gott sagen: Nee, lass mal, komm schon alleine klar. Ich habe zwar Durst, aber kann ja auch eine Fanta trinken. Gott will nicht, dass wir uns mit Sprudel, Sinalco oder Cola begnügen. Christus will, dass wir sein lebendiges Wasser trinken, weil dieses Wasser eine ganz besondere Eigenschaft hat. Es wird in uns selbst zu einer Quelle, aus der dann Gottes lebendiges Wasser für andere sprudelt. Was ist das für ein Sinn des Lebens? Kann es etwas Schöneres geben, als eine Quelle zu sein? Kann es etwas Schöneres geben, als ein Herz zu haben, aus dem das Lebenswasser Jesu für andere sprudelt? Etwas Schöneres ist doch gar nicht denkbar. Und dann hat dieses Wasser die Eigenschaft, dass es in Ewigkeit unseren Durst stillt. Und die Frau begreift das. Sie sagt jetzt: Herr, gib mir dieses Wasser. Amen. Das soll auch unser Wunsch sein, unser Gebet. Jesus sagt, wer bittet, dem gebe ich. Und Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir Menschen werden, aus denen Gottes Lebenswasser quillt. Wir sollen Menschen werden, die in Ewigkeit niemals mehr dürsten, weil sie ständig trinken von dem Wasser, was nur Jesus Christus hat.